Herzlich willkommen bei Big Pool Theory, der Podcast, der fürs Schwimmen Wissen schafft.
Willkommen bei der nächsten Folge der Big Pool Theory. Heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das eher bedrückend ist, aber bei dem es umso wichtiger ist, dass wir darüber sprechen und damit es nicht tabuisiert wird. Wir sprechen heute über sexualisierte Gewalt im Schwimmsport. Das Thema ist in den letzten Monaten viel durch die Presse gegangen und auch im Koalitionsvertrag nimmt das Thema einen größeren Platz ein. Ich denke mal, viele von euch haben davon auch immer mal wieder jetzt gehört, sodass wir auch im Team der Big Pool Theory entschieden haben, dass wir darüber, so nüchtern wie das bei diesem Thema eben nur geht, sprechen möchten. Mein Name ist Lukas Mundelsee und ich habe mir für diese Folge wieder zwei Gäste eingeladen. Bei mir heute sind Franka Weber und Jeanette Kommer. Schön, dass ihr da seid. Beide sind zwei Expertinnen auf unterschiedliche Weise. Beide haben sich mit dem Thema auch schon lange Zeit beschäftigt. Schön, dass ihr da seid und mit mir das Thema besprechen möchtet. Seid doch so nett und stellt euch unseren HörerInnen kurz vor. Wer seid ihr und wie ist euer Bezug zum Thema sexualisierte Gewalt? Franka.
Ja, hallo und moin. Vielen Dank für die Einladung. Den Namen hat Lukas schon gesagt. Franka Weber. Ich bin Diplompsychologin und bin die Verbandspsychologin des Deutschen Schwimmverbandes und seit Sommer 2020 auch die Präventionsbeauftragte für Prävention, Intervention sexualisierter Gewalt im Deutschen Schwimmverband. Das ist so mein Bezug zu dem Thema.
Herzlich willkommen.
Ja, hallo und auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jeanette Kommer. Ich bin Trainerin im Breiten- und Leistungssport und Bildungsreferentin des Bayerischen Schwimmverbands. Ich darf in dieser Funktion alle Aus- und Fortbildungslehrgänge der Bayerischen Schwimmtrainer organisieren und natürlich auch unterrichten. Und seit mehr als 6 Jahren unterrichte ich in diesen Ausbildungslehrgängen, aber auch in Fortbildungsformaten, das Thema Prävention sexualisierter Gewalt oder unter dem Stichwort Tatort Schwimmbad.
Genau, und zu diesem Tatort Schwimmbad kommen wir gleich zu Beginn, Jeanette. Damit die HörerInnen mal so einen Eindruck bekommen, worum es da eigentlich geht, haben wir uns überlegt, wir starten mal mit so 3 Beispielen oder 4 zu dem Thema und an euch, liebe Hörerschaft, der Auftrag, mal euch das anzuhören und zu überlegen, ob man denn da schon von sexualisierter Gewalt sprechen kann oder nicht. Jeanette, welche Beispiele hast du da uns mitgebracht?
Genau, ich habe tatsächlich 4 Beispiele mitgebracht. Eine erste Situation, wir machen das so ein bisschen an den Altersklassen mal fest. Eine erste Situation könnte ich mir vorstellen, so eine Schwimmgruppe im Alter der Vorschule, die das Schwimmen erlernen sollen. Die sind in einem Leerschwimmbecken unterwegs. Wir wollen die Rückenlage erlernen. Wir haben zunächst für die Sicherheit ein bisschen mit Auftriebshilfen gearbeitet. Und in der Steigerung jetzt wollen wir einfach mal ohne Auftriebshilfe die Rückenlage einnehmen. Gibt es natürlich auch so ein paar ängstliche Kinder, die dann noch eine Unterstützung durch den Trainer, durch den Kursleiter einfordern. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, unterstütze ich wie? Fasse ich die am Po als schwächsten Punkt in der Rückenlage oder fasse ich unter den Rücken, fasse ich am Hinterkopf oder fasse ich beherzt in die Taille? Frage ich vielleicht vorher die Kinder, ob ich sie anfassen darf? Das sind so Fragestellungen, die uns hier vor allem im Bereich des Schwimmenlernens bewegen. Zweite Situation, die ich mitgebracht habe, da befinden wir uns jetzt im Grundlagentraining, Altersklasse, frühes Schulkindalter, 7 bis 10 Jahre. Schwerpunkt der Trainingseinheit soll das Erlernen des Schrittstarts sein. Darf ich da, wenn der Sportler oder die Sportlerin auf dem Startblock ihre Position eingenommen hat, seine Position, darf ich als Trainer beherzt in die Taille greifen und den Körper zurückziehen, um eine Vorspannung aufzubauen oder vielleicht einen Impuls nach vorn zu geben, um die richtige Bewegungsrichtung anzuleiten. Dritte Situation, jetzt befinden wir uns schon im Aufbautraining mit 11 Jahren, so am Rand einer beginnenden Pubertät. Ist es okay, wenn ich als Trainerin, weil im Vereinssport ja so üblich, wir die Sammelumkleiden nutzen, ist es für mich als Trainerin okay, mich gemeinsam mit meinen Sportlerinnen in der Sammelumkleide umzuziehen. Und das vierte Beispiel, was wir uns noch überlegt haben, was uns regelmäßig begegnet, hier würde ich mal sagen, hier sind wir schon in der ersten puberalen Phase. Aufbautraining, Übergang, Anschlusstraining, Saisonbeginn, die Gruppe, die Mannschaft muss sich neu finden, es sind neue Mannschaftsmitglieder dazugekommen und die Jungs ziehen sich gemeinsam in der Umkleide um und als Ritual für die Neuen ziehen wir denen einfach mal die Badehose runter. Wir gucken mal, ob da schon Haare am Sack sind. Das waren die vier Beispiele, die ich zur Einleitung mal mitgebracht habe und die wir nachher hoffentlich im Gespräch noch auflösen werden.
Genau. Und das führt ja so ein bisschen hin zu, wenn wir darüber sprechen, was ist sexualisierte Gewalt, ganz klassisch kann man sich da ja mal eine Definition anschauen. Und Jeanette, auch da hast du vorgesorgt und uns versorgst uns gleich mal mit der Definition und grenzt das vielleicht auch so ein bisschen ab oder ich unterstütze dich dann da gerne dabei.
Ja, wir fragen uns natürlich sexualisierte Gewalt, was ist das, wo fängt das an, wo hört das möglicherweise auf? Es geht um Machtausübung unter Nutzung von Mitteln der Sexualität gegenüber Schwächeren, uns Anvertrauten, tritt oft in Kombination mit psychischer und physischer Gewalt auf. So ein kleines Stichwort Erniedrigung fällt mir da ein. Sexuelle Handlung, sagt man per Gesetz, die das Geschlechtliche im Menschen zum unmittelbaren Gegenstand hat. Vermeintliche Liebesbeziehungen, auch das könnte eine Rolle spielen. Wir unterscheiden drei Kategorien sexualisierter Gewalt, nämlich erstens eine Kategorie sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt. Was zählt dazu, fragst du dich jetzt vielleicht. Sexistische Witze, Pfiffe, können ja auch anerkennende Pfiffe sein, ne? Nachrufe, so eine flapsige Bemerkung, die hingeworfen wird. So ein Blick, ich sag mal den Körper des Gegenüber von oben nach unten abscannen und wieder zurück. Vielleicht auch Mitteilungen und Bildnachrichten.
Hast du da vielleicht ein Beispiel für so eine flapsige Bemerkung?
Also dein neuer Badeanzug, der zeichnet ja die Konturen deines Körpers sehr gut aktuell ab. Es gefällt mir sehr, gucke ich gerne hin. Zeig dich nochmal.
Okay.
Die zweite Kategorie wären sexuelle Grenzverletzungen. Alles, was Nahekommen betrifft. Ne? Jemanden sehr nahe kommen, jemanden berühren, den Arm um einen Sportler legen, massieren, was wir manchmal sehen. Da gibt es so Muskelverkrampfungen und es gibt vielleicht einen Trainer, der dann einfach mal den Oberschenkel massiert. Auffordern zu Einzelgesprächen, zum Ausziehen animieren und sich zu exhibitionieren. All das sind sexuelle Grenzverletzungen.
Und die heißen deshalb Grenzverletzungen, weil man nicht so genau weiß, ob das jetzt schon verboten ist oder warum heißt das Grenzverletzung?
Ja, weil alles, was in unangemessener Weise passiert, ne, ich komme jemandem zu nah, ich überschreite eine Grenze, Stichwort wäre auch Körpergrenzen, die wir oder die jeder für sich individuell anders empfindet.
Okay, und da kann ich vielleicht sogar ergänzen, in der Psychologie spricht man, glaube ich, unter einem Meter ist so der Intimsbereich. Und alles, wo ich näher dem anderen komme als unter einem Meter, das geht dann schon in den Bereich, wo ich oftmals fragen muss vorher. Genau. Und das ist natürlich im Sport, und das deswegen passt ja das Wort Grenzverletzung ja auch doch ganz gut. Das kann natürlich im Sport sehr, sehr schnell gehen.
Wir haben noch eine dritte Kategorie, Lukas, die wir nicht vergessen dürfen. Und ich glaube, die bedarf der wenigsten Erklärung. Mhm. Das ist nämlich die sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt. Ich habe schon so vermeintliche Liebesverhältnisse angesprochen. Also alles, was gegen den Willen des Sportlers passiert, Küsse, Berührungen, intimer Körperteile, versuchter Sex bis zum Sex selbst.
Die bedarf wahrscheinlich genau keiner weiteren Erklärungen. Gerade so die Kategorie 1 und 2, glaube ich, das soll auch so ein bisschen das Ziel des Podcasts sein. Wir wollen da jetzt niemandem Angst machen, sondern wir wollen da einfach für sensibilisieren. Das ist so ein Hauptziel dieses Podcasts, dass man sich als Hörer jetzt als Trainer, als Trainerin einfach mal ein bisschen auch an der Stelle hinterfragt und sich vielleicht mal in den nächsten Wochen selbst beobachtet, an welchen Stellen könnte ich denn vielleicht so eine Grenze in so eine Nähe von einer Grenzverletzung vielleicht gekommen sein? An welchen Stellen sollte ich vielleicht mal mit meinem Sportler mal doch danach fragen, ob das okay ist, wenn ich da eine Hilfestellung zum Beispiel gebe beim Startsprung? Jeanette, du hast es vorhin in den Beispielen angesprochen. Und Jeanette, du hast auch gesagt, es gibt noch weitere Formen der Gewalt in deinem Beispiel mit den Jungs in der Umkleide und der Badehose runterziehen. Kam so ein bisschen die körperliche Gewalt schon zum Vorschein, vielleicht aber auch die psychische Gewalt. Also das geht dann so vielleicht in Richtung Mobbing. Und das sind weitere Gewalten, die es gibt. Also man unterscheidet sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, psychische Gewalt. Da gibt es natürlich auch Überlappungen oder es kommt gleichzeitig manchmal vor. Und wir wollen uns heute ganz bewusst mal mit der sexualisierten Gewalt beschäftigen. Trotzdem wird die körperliche Gewalt und die psychische Gewalt wahrscheinlich immer mal wieder auch so mitschwingen in der heutigen Folge. Ja, Franka, wir haben jetzt so ein bisschen definiert, was sexualisierte Gewalt ist und haben diese drei Formen kennengelernt. Wie oft kommt denn das überhaupt vor? Ist das überhaupt Thema im Sport?
Das ist Thema im Sport, genauso wie es in allen anderen Bereichen natürlich auch Thema ist. Ne? Das ist mir ganz wichtig, das auch zu sagen. Unterschiedliche Projekte, die da in der Vergangenheit schon gelaufen sind, die das untersucht haben, da auch Zahlen gefunden haben. Also es gab zum Beispiel in Deutschland die beiden Studien Sicher im Sport oder Safe Sports. Bei Sicher im Sport ging es um den Breitensport. Wenn ich mich jetzt nur auf die sexualisierte Gewalt mal konzentriere, war da die Prävalenz, es waren 26%, die tatsächlich schon sexualisierte Gewalt und Belästigung ohne Körperkontakt erfahren haben, 19% sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt. Also es sind schon echt hohe Zahlen.
Und da reden wir vom Breitensport jetzt, ne?
Ja, und die Studie Safe Sport, die hat sich mit dem Leistungssport beschäftigt, mit den Kaderathleten befragt und Erfahrung sexualisierter Gewalt, mindestens eine in ihrer Karriere, haben 37% angegeben und schwere sexualisierte Gewalt immer noch 11%. Also auch das sind wirklich sehr, sehr hohe Zahlen. Ich weiß, das Thema hier jetzt ist sexualisierte Gewalt, aber eine Zahl ist mir noch ganz wichtig. Die emotionale Gewalt wurde eben auch in der Studie Safe Sports abgefragt, im Leistungssport. Und das geben tatsächlich 86% der Athleten an. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz erschreckende Zahl.
Kannst du ein Beispiel dafür geben, was jetzt emotionale Gewalt ist?
Das ist alles, was so unter psychischer Gewalt fällt. Das ist Erniedrigung, auch Vernachlässigung, nicht mehr beachten im Training, runtermachen. Das ist alles schon so emotionale Gewalt, Macht, wo im Prinzip auch die Macht missbraucht wird, die ja Menschen im Verein auch haben. Also es ist nicht nur der Trainer ja, der da betroffen sein kann, es sind ja viele im Umfeld des Athleten, wo viele Abhängigkeiten auch vorhanden sind. Sind erschreckende Zahlen. Es gibt eine relativ neue Studie, die nennt sich CASES, Child Abuse in Sport, European Statistics. Das ist eine Riesenuntersuchung, die gelaufen ist in 6 europäischen Ländern. Deutschland war ein Land davon. Und da wurden jetzt gerade letzte Woche die Ergebnisse auch veröffentlicht. Da kann ich auch mal so ein paar Zahlen nennen. Ist relativ ähnlich über die Länder, aber wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, also in dieser Studie wurde verglichen Sportbereich außerhalb des Sports oder genau geguckt, wo sind die meisten Gewalt erfahren. Was erstmal schon mal ein gutes Ergebnis dieser Studie ist, dass nach allgemeinen Erfahrungen im Sport gefragt wurde, hattest du eher gute oder eher schlechte Erfahrungen generell im Sport gemacht, jetzt ganz unabhängig davon, und gut oder sehr gut waren 85%, die geantwortet haben, ich habe gute Erfahrungen im Sport gemacht. Das heißt, es ist immer noch gut, in Sportverein zu gehen, Sport auszuüben, weil die meisten doch da positive Erfahrungen machen im Sport. Wenn es jetzt um die Gewalterfahrungen geht im Sport, dann ist es in Deutschland so, dass die sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt tatsächlich mit einer Prävalenz von 35% genannt wurde und sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt 20%. Ja, auch das ist wieder, finde ich, sehr erschreckend.
Also
jeder
sehr
Fünfte.
Hohe,
ne?
Zahl.
Das ist eine sehr hohe Zahl. Und wenn man fragt, hast du mindestens eine Erfahrung interpersonaler Gewalt gemacht, da sind natürlich die anderen Gewaltformen dann wieder mit dabei, dann ist in Deutschland im Sportbereich sind es 78%, außerhalb des Sports 81%. Also es ist wirklich sind sehr hohe Zahlen. Was noch erwähnenswert ist aus dieser Cases-Studie, ist, dass die Gewalterfahrungen seltener im Freizeit- und Breitensport auch vorkommen, eher im wettkampforientierten Sport, und dass auch die Dauer der Gewalterfahrungen ansteigt, je höher quasi die Leistungsstufe ist. Ja, also da wird länger ausgehalten offensichtlich.
Und da könnten wir doch mal so ein bisschen den Blick auch lenken und auf den Täter schauen, auf mögliche Täter, auch Täterinnen natürlich schauen, und uns die Frage stellen, warum ist es gerade im Leistungssport dann doch wahrscheinlicher, dass es passiert? Und warum ist es so, dass wenn ich länger im Leistungssport bin und Leistungssport betreibe, dass es dann wahrscheinlicher ist, dass ich Opfer werde? Jeanette, hast du da vielleicht für die Hörerschaft so typische Täter- und Opferprofile?
Ja, tatsächlich habt ihr das schon angesprochen, dass eben besonderes Abhängigkeits- oder auch Obhutsverhältnis besteht. Das heißt, wir Trainer betreuen ja unsere Sportler in der Lebensführung während der Wettkämpfe, mit Übernachtungen, während der Trainingslager. Und so ein potenzielles Opfer sexualisierter Gewalt ist meist ein sehr ambitionierter Sportler oder eine Sportlerin. Die ist leistungsstark oder er ist leistungsstark und deshalb natürlich auch in besonderer Weise abhängig vom Trainer. An welcher Position schwimme ich auf der Bahn? Ist das Trainingsprogramm hinsichtlich meiner sportlichen Ziele individualisiert? Erhalte ich regelmäßig Feedback und Korrekturhinweise von meinem Trainer, von meiner Trainerin? Werde ich bei den für mich wichtigen Qualifikationswettkämpfen starten? Möglicherweise besteht ein schwieriges Eltern-Kind-Verhältnis, was den Sportler wiederum sehr angreifbar macht für derartige Praktiken. Und Ehrgeiz der Eltern oder Trennung der Eltern oder schulische Probleme könnten da eine große Rolle spielen. Wie sieht so ein klassisches Täterprofil aus? Wir müssen sagen, dass die Täter überwiegend männlich sind. Es gibt sicherlich auch weibliche Täterinnen, aber überwiegend sind sie leider männlich, die über ein sehr hohes Ansehen verfügen, ein großes Vertrauen bei der Vorstandschaft genießen und auch bei den Schwimmeltern, oft sehr zahlreiche Qualifikationen haben, meist leistungssportbezogen natürlich. Wir müssen allerdings hier ein bisschen differenzieren zwischen pädophilen Neigungen und Machtmissbrauch. Also dieses Ausnutzen geistiger oder körperlicher Überlegenheit oder vielleicht der Aspekt, bei Partnern auf Augenhöhe möglicherweise nicht landen zu können.
Und du hast es eben angesprochen, Täter sind häufig männlich. Mhm. Franka, wurde das in den Studien, die du vorhin genannt hast, auch betrachtet? Gibt es da auch Prozentzahlen?
Ist tatsächlich so, dass auch da gesagt wurde, die Verursacher in allen Kategorien der Gewalt am häufigsten die Männer sind. Was aber ein ganz spannendes Ergebnis der Cases-Studie ist, ist, dass psychische sexualisierte Gewalt mit und ohne Körperkontakt am häufigsten von Teamkollegen oder Gleichaltrigen ausgeübt wurde. Also diese Peer-Gewalt, dass das einfach auch so ein Thema ist, das man sehr stark im Blick haben muss. Das ist ja immer sehr fokussiert auf den Trainer, aber da gibt's noch ganz andere Bereiche, in denen diese Gewalt stattfindet und diese Peer-Gewalt tatsächlich einen hohen Stellenwert hat, wenn es um sexualisierte Gewalt mit und ohne Körperkontakt geht. Und dass Trainer, Coach, Übungsleiter da die Gewaltformen eher in dem Bereich Vernachlässigung und körperliche Gewalt zu sehen sind. Also körperliche Gewalt, da zählt ja dann auch sowas zu, du machst jetzt nochmal extra 20 Liegestütz, weil mir irgendwas nicht gepasst hat. Mhm, ja. Ja, das würde man dann ja schon so als körperliche Gewalt packen. Was noch ganz spannend war, war der Ort, der auch erfragt wurde, wo hast du denn diese Gewalt erlebt? Und am häufigsten wurden da die Sportanlagen genannt. Also innerhalb der Anlage, wo ich meinen Sport betreibe, wo ich mich eigentlich sicher fühlen sollte. Und es gab aber eine Ausnahme, das ist die sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt. Da sind es Behandlungsräume. Das heißt, da muss man auch nochmal vielleicht ganz andere Sachen.
Heißt, wer sind da dann Täter, wenn das Behandlungsräume sind?
Das wurde leider nicht, ich habe es auch nachgefragt, als diese Ergebnisse vorgestellt wurden, das wurde leider nicht mit erfragt. Das ist, sagen wir mal, Forschungsstand der Zukunft oder ist Thema der zukünftigen Forschung. In Behandlungsräumen, natürlich findet da Physiotherapie statt, finden ärztliche Behandlungen statt, aber es kann natürlich jeder in so einen Behandlungsraum gehen. Ne? Genau. Und in einem Behandlungsraum habe ich halt andere Möglichkeiten als am Beckenrand. Ne? Im Behandlungsraum steht vielleicht auch eine Behandlungsliege oder sowas. Oder ich kann ja einfach mir einen Raum suchen, der Behandlungsraum, da habe ich in der Regel ja auch meine Ruhe. Ne? Komm, ich will mal was unter vier Augen mit dir besprechen, lass doch mal kurz in den Physioraum gehen. Ja. Deswegen würde ich mich da jetzt schwer tun und sagen, sind die Physiotherapeuten und die Ärzte, aber das wurde halt ganz klar benannt als so ein Ort, wo tatsächlich sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt am häufigsten stattfindet.
Und trotzdem hören uns die in der überwiegenden Zahl die Trainer, und das ist ja vielleicht auch ein guter Hinweis, sowohl du hast die Peers angesprochen, die Gleichaltrigen, da mal den Blick auch drauf zu werfen, was passiert da eigentlich bei denen, als auch eben auf das weitere Umfeld des Sportlers zu schauen. Ja, also wir wollen hier nicht die Physiotherapeuten und die Ärzte an den Pranger stellen, sondern einfach ein bisschen sensibilisieren, und das kommt sicherlich auch vor.
Genau. Also auch mir wäre es auch wichtig, dass es ja auch darum geht, die Trainer zu sensibilisieren, wo die Gefahren ja auch lauern.
Genau.
Mhm. Na, dass ein Trainer einfach auch klar ist, in dem Moment, wo du mit dem Athleten einfach mal beiseite gehst oder sagst, komm, lass mal da in den Raum, wir haben da einfach Ruhe, gar nicht im bösen Willen, dass einem das ja auch klar sein muss, was das auch bedeutet. Na, und das geht ja in das, was Jeanette vorhin auch sagte, dass man da eben auch einfach fragt, du, ich würde gerne mit dir einfach mal in Ruhe, ist das in Ordnung, wenn wir einmal kurz hier nebenan gehen, wir können die Tür auch auflassen oder so, aber dass man sich da einfach auch ein Stück weit absichert.
Und unbedingt sich absichert und die Tür bestenfalls offen lässt oder einen anderen Trainerkollegen, Trainerkollegin in der Nähe weiß. Jeanette, du... Du zappelst, das ist so ein Thema auch in Trainerausbildung, ne? Wie kann man sich am besten absichern? Was können wir denn generell, vielleicht machen wir es allgemeiner, präventiv tun? Wir haben jetzt ja verschiedene Zielgruppen genannt. Was kann denn zum Beispiel ein Verein tun präventiv, um sich abzusichern?
Ja, also zunächst mal Trainer-Sportler könnte ich mir sehr gut vorstellen, im Vorfeld von einem Trainingslager als oder während des Trainingslagers als außersportliche Aktivität so einen Workshop zum Thema zu machen. Da könnten wir Lernziele haben wie Respekt vor individuellen Körpergrenzen, die ich schon angesprochen hatte und die du näher erklärt hast, Lukas. Aber auch Nein sagen üben. Ne? Das könnte so ein Dialog sein. Nein, ach komm, nee, ich mag nicht, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt hab dich doch nicht so. Und ich als Sportler werde aufgefordert, zum Beispiel immer konsequent Nein zu sagen, und das fällt tatsächlich schwer. Das eigene Tun natürlich auch stärker reflektieren, ne? Da geht es vor allem um diese sexualisierte Gewalt der ersten Kategorie, also ohne Körperkontakt, einfach mit offenen Augen die Sportler zu sensibilisieren, mit offenen Augen durch den Alltag oder ihren Trainingsbetrieb zu gehen und offen über das Thema zu diskutieren. Das schafft Vertrauen und sorgt natürlich auch dafür, dass es eher weniger zu Übergriffen kommen wird, weil einfach das Thema so präsent ist innerhalb des Vereins. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die älteren Sportler dann für die Jüngeren so einen kleinen Nachmittag gestalten, dass vielleicht die Älteren ein Schutzkonzept erarbeiten, so unter dem Stichwort gelebte Demokratie, einen Handlungsleitfaden entwickeln für den Verein, gemeinsam vielleicht mit der Vereinsleitung. Nichts ist schlimmer, als wenn man vor der Situation steht und denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Als wenn ich ein Schutzkonzept habe, einen Handlungsleitfaden, den ich vielleicht nie im Leben brauchen werde, aber der da ist, sodass ich vorbereitet bin, wenn so eine Situation auftritt. Und natürlich die Gestaltung von einem Beitrag auf der Website, wo ganz klar ist, wir positionieren uns bei uns hier im Verein ganz klar gegen sexualisierte Gewalt. Und da braucht man keine Angst haben, dass die Eltern sagen, Mensch, wenn der Verein sich das so auf die Fahne schreibt, dann muss da doch schon mal was vorgefallen sein. Nee, das ist gar nicht so. Es wird sehr, sehr positiv von den Eltern aufgenommen, wenn sie lesen, Mensch, in dem Verein, da gibt's auch, wird auch offen über dieses Thema gesprochen, und das heißt Null Toleranz.
Wow, viele, viele Tipps. Ich gebe noch hinzu, es gibt von der Bremer Sportjugend einen Selbstcheck für Vereine, wo man genau diese Punkte, die du genannt hast, auch einmal online sich durchklicken kann und schauen kann, wie gut da der Verein aufgestellt ist. Zu den Ansprechpartnern, wohin man sich wenden kann, kommen wir auch gleich nochmal. Franka, die Jeanette hat ja jetzt für Vereine gesprochen, wo du hattest vorhin gesagt, du möchtest vor allem die TrainerInnen sensibilisieren. Wo sollten denn die im Schwimmsport vor allem aufpassen? Was sind denn so kritische Situationen im Schwimmsport?
Jeanette hat es ja mit ihren Beispielen auch schon gesagt. Es gibt halt, es gibt, wenn du, die Verbände haben ja alle ein Konzept, ein Präventionskonzept für dieses Thema. Und innerhalb dieses Konzepts gibt es auch eine Risikoeinschätzung oder eine Risikobeurteilung, wo es darum geht, was sind dann eben die kritischen Situationen. Und wir haben es im Schwimmen mit viel nackter Haut zu tun. Ne? Das ist schon mal das Problem. Wie oft fasse ich jemanden an? Ne? Ist es wirklich eben notwendig, eine Hilfestellung zu geben? Also immer, ist das, was du sagtest, Lukas, mit dem Abstand. Ne? Immer wenn ich die Möglichkeit habe, anzufassen, dann ist das eigentlich schon eine Distanz, auf der sonst nur Liebespaare unterwegs sind. Ne? Das ist der intimste Distanzbereich, den es gibt bei uns Menschen. Der wird durchbrochen in der Physiotherapie, aber er wird eben auch durchbrochen im Sportbereich. In dem Moment, wo ich halt ein Kind anfasse oder einen Jugendlichen anfasse, weil ich aber ja vielleicht auch was regulieren muss und was beibringen muss. Und das können so kritische Situationen sein. Wenn man jetzt weitergeht, noch wenn ich auf Wettkämpfen bin, wie sind da die Örtlichkeiten? Wie sind wir untergebracht? Sind wir alle in einem Zimmer untergebracht, in einem Apartment? Schläft der Trainer mit bei den Kindern im Zimmer? Wie sieht die Duschsituation aus? Sind das große Duschräume, wo alle gemeinsam duschen, ohne dass ein Sichtschutz oder irgendwas da ist? Ne? Das sind halt alles kritische Situationen, wo man sagen muss, klare Empfehlung ist, nein, da hat ein Trainer nichts zu suchen. Na, das sind alles so Bereiche, die kritisch sein können. Aber das hat man in jedem Sportbereich. Ich kenne es auch aus dem Segelbereich. Da ist das auch ein Thema. Ne? Da haben die Athleten nicht die Möglichkeit, sich mal eben umzuziehen. Das ist auch im Schwimmen sowas. Ne? Wenn du im Wettkampf bist, du hast ja einen Aufwärmbereich. Ja, wer hat denn da so ein Umziehzelt? Das haben die wenigsten. Ne? Das heißt, sie versuchen dann irgendwie, sich unter ihrem Handtuch umzuziehen oder sonst wie was. Dann kommt noch der Teamkollege, der versucht, dir das Handtuch wegzuziehen. Das sind ganz, ganz viele schwierige Situationen, die es da gibt. Und da muss man
Was
auch.
mache ich, was, was mache ich denn, bevor wir zu wirklich Täter, Opfer, Beobachter kommen, was die tun können? Was mache ich denn, wenn ich als Trainer irgendwie vielleicht in Grenzsituationen gekommen bin, wo ich jetzt für mich nach dem Hören vielleicht auch des Podcasts für mich hinterfrage, ah, vielleicht war das an der Stelle eine Grenzverletzung? Bin mir unsicher, was kann ich dann tun?
Also ich würde natürlich in erster Linie dann mein vermeintliches Opfer auch ansprechen und fragen, du, wie sieht's aus? Ich habe so das Gefühl, das ist bei dir nicht so gut angekommen. Täusche ich mich da oder war das so? Falls das so gewesen ist, tut mir sehr leid, das war nicht meine Absicht, einfach zu klären. Weil ich kann nicht wissen, ob es eine Grenzverletzung für denjenigen ist. Jeder bringt ja seine Geschichte mit und der eine nimmt es locker, der andere nimmt es halt nicht so locker. Und da ist es immer sinnvoll, sich zu hinterfragen und das zu hinterfragen. Was mir nochmal ganz wichtig wäre, eine Zahl noch zu nennen, was in Richtung geht, wie bereit sind denn die Opfer, sich auch zu offenbaren im Sportverein? Das ist auch in dieser Cases-Studie rausgekommen, dass es tatsächlich nur 5 bis 8% sind, die sich im Sportkontext äußern, die eben zum Präventionsbeauftragten gehen. Die meisten äußern sich doch woanders, im anderen Umfeld. Und da ist es irgendwie eine große Aufgabe, das Vertrauen zu schaffen. Also wie können sich Vereine, Verbände da besser aufstellen, dass die Kinder oder Jugendlichen einfach auch das Gefühl haben und sich sicher fühlen, aber auch die Trainer sich sicher fühlen. Also auch so eine Beauftragte oder ein Beauftragter ist ja auch eine Anlaufstelle für einen Trainer, der eben, so wie du es gerade geschildert hast, der eben unsicher ist. Da ist es auch kein Problem, einfach mal da nachzufragen, zu sagen, Mensch, es gab die und die Situation, ich bin einfach total unsicher. Hast du irgendeinen Tipp, wie sollen wir damit umgehen? Was kann ich jetzt machen? Auch dafür sind ja solche Stellen gedacht.
Ja, genau, die nennen wir auch gleich nochmal, an wen man sich da wenden kann und verlinken die auch. Jeanette, die Frank hat ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, was man als Trainer tun kann, wenn man sich nicht so ganz sicher ist. Vielleicht lösen wir mal die Situationen vom Anfang auf. schauen mal da drauf. Da gibt es ja vielleicht auch die eine oder andere Situation, wo man als Trainer vielleicht lieber einmal mehr was anspricht, als es totzuschweigen. Erzähl uns, was ist so die Auflösung dieser Beispiele vom Anfang?
Genau, wir haben das ja so ein bisschen nach dem Alter geordnet und erinnern uns an den Anfang. Und die erste Situation war die Erarbeitung der Rückenlage. Und hier muss ich mich als Trainer immer zunächst einmal fragen, muss ich das Kind jetzt wirklich anfassen oder gibt es Alternativen? Gibt es Hilfsmittel, die ich vielleicht nutzen kann? Gehe ich vielleicht besser nochmal einen Lernschritt zurück, so dass meine Hilfe gar nicht erforderlich ist, meine Hilfestellung? Ich berühre auf jeden Fall keinen intimen Bereich des Kindes, also Hand unter dem Po. Ich glaube, das muss ich hier in der Runde nicht sagen, ist ein absolutes No-Go. Ich fasse vielleicht, wenn ich fassen muss, im Nacken oder Hinterkopf oder zwischen den Schulterblättern, einfach um das Gefühl von Sicherheit zu geben, dass das Kind sich gehalten fühlt. Wenn ich das mache, frage ich natürlich vorher nach dem Einverständnis. Und ich kann natürlich auch verbale Anweisungen geben, drück mal deinen Bauch Richtung Wasseroberfläche. Ich kann auch einen Fingerzeig geben als visuellen Reiz. Mensch, bring mal die Körpermitte nach oben. Das wäre so das erste Fallbeispiel in der Auflösung. Das zweite war der Startsprung, ne, das Erlernen des Trittstarts. Da muss ich mich auch fragen, ist der taktile Reiz, wirklich den Sportler, die Sportlerin in die Taille zu fassen, für den Lernerfolg wirklich notwendig? Ich meine mit Blick auf das Alter und Entwicklungsstand, nein. Dritte Situation, gemeinsames Umkleiden Trainerin-Sportler. Gibt es vielleicht eine andere Umziehmöglichkeit? Einzelumkleide, Toilette im Vorraum des Schwimmbads, im Gang zwischen den Schränken. Ich habe vielleicht den Badeanzug als Trainer schon drunter und ziehe mir dann einfach meine kurze Sporthose und mein T-Shirt an. Kann ich vielleicht früher zum Training kommen und dieser Situation des gemeinsamen Umkleidens zu entgehen, wenn es keine Alternative gibt? Kann ich nach dem Training mir genügend Zeit lassen, um mich nach meinen Sportlern umzuziehen? Wer individuelle Lösungen sucht, wird auch eine individuelle Lösung finden.
Und Jeanette, weil wir uns schon länger kennen, weiß ich zufälligerweise, dass du genau diese Situation auch mal bei dir erlebt hast.
Ja.
Wie bist du dann da umgegangen mit?
Also es war tatsächlich so, dass ich sehr früh zum Training gekommen bin, weil ich immer gerne gut vorbereitet bin und eine Sportlerin direkt aus der Schule auch sehr früh zum Training gekommen ist und wir eben als Verein nur die Möglichkeit hatten, uns in der Sammelumkleide umzuziehen. Wir sind also in dieser Sammelumkleide aufeinander getroffen und die Sportlerin hat sich wirklich am ganz anderen Ende der Umkleide positioniert und ganz verschämt von mir weg gedreht. Ich habe versucht, mich mit auch mir den Rücken zuzudrehen, mich aber trotzdem weiter mit ihr zu unterhalten. Und ich hatte ganz klar den Eindruck, dass es der Sportlerin sehr, sehr, sehr unangenehm ist. Ich habe dann, als wir umgezogen waren, am Beckenrand zusammensaßen, noch kurz und auf die anderen gewartet haben, habe ich zu ihr gesagt, du hör mal, ich hatte das Gefühl, es ist dir furchtbar unangenehm, dich mit mir zusammen umzuziehen. Das ist auch völlig legitim und völlig okay. Dann würde ich einfach das nächste Mal mich schon daheim umziehen und dann direkt umgezogen zum Training kommen, damit du gar nicht in so eine unangenehme Situation kommst. Die Sportlerin tatsächlich war total erstaunt und hat gesagt, nee, Jeanette, überhaupt nicht, verstehe ich jetzt gar nicht. Also es war für sie kein Problem. Nichtsdestotrotz, Franka hat es schon gesagt, wir sprechen den Sportler an und trotzdem habe ich für die Zukunft dann diese Situation vermieden. Also diese Situation ist nicht mehr eingetreten.
Gut, letztes Beispiel. Vorletztes. Letztes Beispiel.
Nee,
Jungs letztes. In der Umkleide, genau.
Ja. Die Jungs in der Umkleide, die sich gegenseitig die Badehose runterziehen. Natürlich habe ich als Trainer eine Aufsichtspflicht zu erfüllen. Und ich muss immer mit einem Ohr so an Umkleide und Dusche sein. Sollte ich da hören, da läuft irgendwas aus dem Ruder, muss ich natürlich intervenieren können. Und hier folge ich dem Tipp aus der Athletenbroschüre vom Deutschen Schwimmverband, Franka. Ich glaube, du bist da die Autorin gewesen. Nämlich, wenn ich die Umkleide betreten muss als Trainer, dann klopfe ich an, sodass die Sportler auf jeden Fall die Möglichkeit haben, die intimen Körperteile zu bedecken. Und im besten Fall tun wir das im Vier-Augen-Prinzip. Also ich werde nicht alleine die Umkleide betreten, sondern zu zweit. Auf jeden Fall muss das Thema sofort aufgegriffen werden, meines Erachtens. Entweder in der ruhigen Ecke des Vorraumes des Schwimmbades oder draußen vor dem Schwimmbad auf einer Grünfläche. Ihr werdet da eine Möglichkeit finden, um einfach ein bisschen von der Öffentlichkeit abgeschirmtes Gespräch mit euren Sportlern führen zu können. Wir können dann auch diskutieren, wie würde sich denn jeder Einzelne aus unserer Trainingsgruppe in so einer Situation fühlen, wenn er da vor allem blank gezogen wird. Und natürlich auch so ein Workshop, ne, als Teambuilding-Maßnahme. Auch das könnte man dann hier aufgrund eines solchen Vorfalls sofort aufgreifen.
Vielleicht noch eine Perspektive von mir. Ich hatte das in meiner Zeit als Trainer meistens so auch bei Elternabenden gesagt im Leistungssport, dass Hilfestellung irgendwie im intimen Bereich, das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Man macht aber im Leistungssport ja vielleicht manchmal so Führung der Hand, wie die Hand unter Wasser geführt werden soll, Ellbogen anstellen. Vielleicht fasse ich da dann doch mal eine Sportlerin oder einen Sportler an. Und ich hatte das beim Elternabend auch immer gesagt, dass wenn da mal zu Hause irgendwas von dem Sportler, von der Sportlerin gesagt wird, da war irgendwas unangenehm oder sonst was, dass man das sofort zu mir bitte heranträgt und mich darüber in Kenntnis setzt. Ich zwar immer wieder die Sportler vorher frage, aber Jeanette, du hast es wunderbar eben in dem Beispiel auch in der Umkleide gesagt, und Franka, du auch von den Studien her, dass Sportler, wenn mal was passiert, was denen unangenehm ist, die selten sagen. Und die sogar eher dann sagen, nee, ist schon alles okay. Und deswegen, finde ich, kann man da gerade in einem gewissen Altersbereich auch noch die Eltern mit einbeziehen und sagen, hey, wenn da zu Hause irgendwas erzählt wird, bitte kommt zu mir und sprecht das an. Das hilft nichts, wenn man das dann Ewigkeiten totschweigt. Und ich im nächsten Training dann wieder diese Ellbogenstellung korrigiere an Land und dann die Schwimmerin wieder zu Hause erzählt, das war ihr unangenehm. Okay, wir haben die Beispiele aufgelöst vom Anfang und haben uns die typischen Täter-Opfer-Profile angeschaut und auch ein bisschen darüber gesprochen, was man präventiv tun kann. Jetzt kann es ja dann doch mal passieren, wir haben die Zahlen gehört, Franka, das passiert leider, leider, leider noch viel, viel, viel zu häufig. Was kann man denn jetzt tun, wenn ich beispielsweise Opfer bin von sexualisierter Gewalt?
Also es gibt in den Verbänden Präventionsbeauftragte, an die man sich wenden kann. Wenn man da kein Vertrauen hat, gibt es ja zahlreiche Anlaufstellen, neutrale außerhalb des Sportbereichs. Idealerweise sind auch die verlinkt auf den entsprechenden Seiten der Verbände, Vereine. Was, wie gesagt, neu kommt, ist diese neutrale Anlaufstelle, die jetzt ins Leben gerufen wird, die, denke ich, auch sehr, sehr wichtig ist, weil was tatsächlich leider Gottes auch deutlich wurde, dass nicht nur die Präventionsbeauftragten auch so ein bisschen unter Druck sind und überfordert sind teilweise. Das sind alles ehrenamtliche Tätigkeiten, die da ausgeübt werden. Und dass aber auch die neutralen Anlaufstellen teilweise überfordert sind. Deswegen ist so ein Zentrum für solche Fälle im Sport einfach sehr, sehr wichtig. Aber wichtig ist, dass man die Chance hat, das anzusprechen. Wenn ein Verein oder Verband sich da relativ offen hier auch aufstellt, oder so, Lukas, wie du das sagst, ich erzähle das beim Elternabend oder das, was Jeanette eben auch erzählt hat, ne? Ich bin da eben auch offen und erzähle das, dann lebt man ja auch so eine Kultur der Offenheit und dann fällt es den Leuten ja auch einfach leichter, sowas zu äußern. Also wichtig ist, dass man es einfach sagt und dass man weiß, an wen man sich wenden muss. Und das war ja auch der Grund, warum wir diese Broschüre entworfen haben, dass es einfach niedrigschwellig ist, die wir extra auch aus verschiedenen Perspektiven ja entwickelt haben. Was mache ich, wenn ich als Elternteil das Gefühl habe? Was mache ich als Betroffener? Was mache ich, wenn ich ein Kumpel, ein Freund bin, der das mitkriegt? Wo muss ich mich hinwenden? Was sind die richtigen Sachen, die passieren, und um dann auch aufzuklären, und was passiert denn dann? Weil viele wissen ja gar nicht, was dann losrattert. Was passiert dann? Muss ich zur Polizei? Hat das irgendwelche Konsequenzen? Also, dass da ganz viel Aufklärung eben auch läuft. Wichtig ist, dass man jeden Fall halt ernst nimmt und dem das Gefühl auch gibt, dass man versucht, das aufzuarbeiten. Dann interveniert natürlich. Über allem steht da der Opferschutz. Das ist auch jedem klar. Das heißt, wenn ein begründeter Verdacht da ist, wird erstmal geguckt, dass Opfer und Täter nicht mehr aufeinandertreffen, ne? Dass das gewährleistet ist. Und dann aber eben auch zu gucken, wie sieht's mit der Wiedergutmachung aus? Also was kann ich denn jetzt als Verein, als Verband für dich tun? Das ist ganz furchtbar, dass das passiert ist, aber was können wir tun, um dir da zu helfen? Wie können wir dich da unterstützen, das aufzuarbeiten, zu verarbeiten?
Die Broschüre, können wir die auch verlinken in den Shownotes?
Ja, ja. Die ist als, die lag ja einmal in gedruckter Form auch der Verbandszeitschrift bei, aber die gibt es auch als Download auf der Homepage vom Schwimmverband. Mhm. Kann man runterladen. Und man kann sie auch, wenn man jetzt mehrere Exemplare haben will, zum Selbstkostenpreis bestellen.
Für die Vereine dann, das auch super.
Ja. Mhm.
Ja. Ja, die auch die Täter, wir haben es schon angesprochen, wenn man so ein bisschen unsicher ist, ob da das jetzt eine Grenzverletzung vielleicht war, dann vielleicht das, oder nicht vielleicht, sondern das besser ansprechen, als es totzuschweigen, und lieber dann sich die Eltern vielleicht und die Sportler zusammenholen und das Thema ansprechen. Vielleicht auch sich die Rückendeckung vom Vorstand holen oder vom Verein holen und auch die mit dazu nehmen. Also lieber ein paar mehr Leute mit einbeziehen in solche Gespräche. Wenn man jetzt das gehört hat und doch das Gefühl hat, boah, vielleicht war das damals nicht so ganz okay, was ich da getan habe, ich spreche jetzt die Täterinnen und Täter an, dann gibt es tatsächlich auch anonyme Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Da muss man nicht seinen Namen verraten, da muss man nicht erzählen, wo genau das passiert ist und so weiter, sondern da kann man sich erstmal anonym Hilfe holen. Auch das verlinken wir in den Shownotes, wo da diese Stellen sind. Ja, Jeanette, und ich kann ja vielleicht auch was beobachtet haben. Also vielleicht als Trainingskollege, Trainingskollegin oder auch als Mittrainer oder was auch immer. Gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, was ich als Beobachter vielleicht tun kann?
Also wenn es sich bei dem Betroffenen um eine Kollegin handelt, dann wende dich idealerweise an den Beauftragten deines Vereins. Es wäre natürlich schön, und auch hier ein Appell an alle da draußen, mal sich zu überlegen, ob es nicht Sinn macht, auch einen Beauftragten zur Prävention sexualisierter Gewalt bei dir im Verein zu benennen, der dann auch entsprechend geschult und vernetzt ist. Wenn es den nicht gibt, dann wende ich mich natürlich an meine Vereinsleitung. Ich habe den Verhandlungsleitfaden schon angesprochen. Besser, ich habe einen Verhandlungsleitfaden, den ich nie brauche, als ich bin in der Situation, dass ich ihn sofort brauche. Also richtiger Ansprechpartner ist als Beobachter die Vereinsleitung, wenn es einen Kollegen betrifft. Ich führe nicht das Gespräch mit dem Kollegen. Und wenn es sich um einen Badegast handelt, ich habe schon von einem öffentlichen Schwimmbad gesprochen, wo vielleicht der Verein 2, 3 Bahnen fürs Training nutzt. Auch hier wende dich an den Mitarbeiter des Schwimmbades. Schau nicht weg, geh sofort dazwischen. Und und die Badleitung oder der Leitende, der für die Schicht verantwortliche Fachangestellte für Bäderbetriebe, wird sofort wissen, was zu tun ist. Und auch wir hatten schon so einen Fall bei uns im Schwimmverein, und da haben wir sofort das Badpersonal zu Hilfe geholt, und die haben dann die Polizei gerufen, und der Badegast hat dann auch ein Hausverbot erhalten und eine Anzeige.
Okay. Ja, das Thema war viel in der Presse. Ich hatte schon mit Jeanette und Franka vor der Aufnahme gesagt, dass das trotzdem gut ist, dass das Thema jetzt so hoch ploppt und so stark in der Presse ist, denn dann wird es bearbeitet, dann werden Maßnahmen ergriffen, auch von Seiten der Politik, von Seiten der Verbände und Vereine. Wir haben versucht, jetzt hier im Podcast auch das Thema möglichst sachlich zu beleuchten. Wir wollten ein bisschen sensibilisieren dafür und auch Anlaufstellen nennen, falls dann doch da was vorgefallen sein sollte. Ihr habt das letzte Wort. Gibt's noch was zu ergänzen von eurer Seite, Franka?
Nee, im Prinzip hast du das alles schon gesagt. Augen auf, mutig sein. Was mir wichtig wäre, ist vielleicht noch primär Prävention, eben tatsächlich Kinder ganz, ganz früh zu schulen. Ich darf Nein sagen, ich darf sagen, wenn mir was nicht gefällt, dass sie einfach dem Druck mehr standhalten können. Aber da muss man wirklich ganz, ganz früh ansetzen. Da gibt es Programme, die in Grundschulen laufen können, aber da scheitert es ja häufig immer am Geld und am Einsatz und steht und fällt dann mit dem Engagement der Lehrer. Aber es geht so ein bisschen drum, eben ja, die Kinder zu stärken. Das ist was mir noch mit am Herzen liegt.
Okay, super. Jeanette?
Ja, mir geht es vor allem darum, in der Hauptsache alle Trainer draußen zu sensibilisieren, sich wirklich zu überlegen, wann muss ich tatsächlich eine Hilfestellung leisten, muss ich dafür wirklich anfassen und wenn ich das tatsächlich muss, wenn ich zu dieser Entscheidung komme, auf jeden Fall meinen Sportler vorher zu fragen.
Super. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir das Thema besprochen habt. Und da bleibt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Und zwar Tschüss sagen
Franka Weber,
Jeanette Kommer
und Lukas Mundelsee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dafür wirklich anfassen. Und wenn ich das tatsächlich muss, wenn ich zu dieser Entscheidung komme, auf jeden Fall meinen Sportler vorher zu fragen.
Super. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir das Thema besprochen habt. Und da bleibt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Und zwar Tschüss sagen
Franka Weber,
Jeanette Kommer
und Lukas Mundelsee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zur nächsten Folge bei Big Pool Theory.